Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Die 584 ist hier. Herzlich willkommen dazu. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch heute gibt es wieder einige Themen, die mal besprochen werden müssen. Mal sehen, wie weit ich komme. Es sind wie üblich nahezu 20 vorbereitet, aber wenn ich mich irgendwo verlabere, dann fallen hinten immer welche raus. Und in 2 Wochen, na, sind die meist altbacken, so dass ich sie dann nicht mehr aufnehmen werde. Ich begrüße Sie nochmals ganz herzlich. Verspreche Ihnen, dass der Winter vorbei ist. Ist ja auch kein Risiko dabei. Gut, es kann natürlich nochmal kalt werden und schneien, aber so die ersten grünen Blättchen schimmern schon an den Bäumen und das macht doch Hoffnung. Und ich denke, naja, wenn alles läuft, wenn alles gut geht, haben wir ein wunderschönes, warmes Osterfest, wo wir uns entspannen können und mal rausgehen können. So, jetzt fangen wir aber richtig an mit den richtigen Themen und ich wünsche Ihnen viel Unterhaltung. Tja, wenn ich mir überlege, was da so durch die Gazetten geisterte von Leuten, die zu spät zur Arbeit kamen und Bahn und Busse verpasst haben und so weiter, und daran war das böse Stromnetz schuld. Ich habe dann einige Anfragen bekommen, ob denn das nun wirklich sein kann. Die klare Antwort ist ja, aber vielleicht sollten wir mal ein bisschen näher darauf eingehen, was da eigentlich so passiert ist. Früher gab es keine stabilen Quarzoszillatoren, die man preiswert in kleine Uhren einbauen konnte, um die zu steuern. Quarzoszillator. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen früher anfangen. Also, ich brauche einen Takt von einer Sekunde, normalerweise. Wo bekomme ich den her? Da schwingt irgendein Quarz. Ein Quarz kann elektrisch angeregt werden, hat eine Resonanzfrequenz, die bei Uhrenquarzen bei 64 Hertz oder sowas liegen. Und die werden dann geteilt, bis man auf eine Sekunde kommt. Immer wieder durch 2, irgendwann ist man bei einer Sekunde. Das macht eine ganz kleine Elektronik, überhaupt kein Problem. Die Oszillatoren, die sind aber abhängig von unterschiedlichen Umweltbedingungen. In der Hauptsache von der Temperatur. Die schwanken also mit der Temperatur in ihrer Resonanzfrequenz. Das heißt also, die Uhren gehen schneller oder langsamer, je nachdem, ob es Winter oder Sommer ist, ob viel geheizt wird oder nicht. Heute kann man natürlich sehr hochwertige Oszillatoren bauen und in einigen Geräten hat man auch Quarzöfen, die werden extra geheizt, damit die Temperatur konstant ist. Gut, aber das ist natürlich für eine Armbanduhr zum Beispiel viel zu aufwendig. Man macht das ja eigentlich heute alles per Funk über DCF 77, der Sender, der in Mainflingen steht. Und die PTP in Braunschweig, die die Zeit macht, dorthin überträgt und dort wird es dann per Funk verteilt und wir haben kleine Empfänger und dann haben wir immer die genaue Uhrzeit. Ich glaube, in ein paar Millionen Jahren geht das Ding um eine Sekunde verkehrt, aber das juckt mich nicht so wirklich. So, aber es gibt natürlich Anwendungen, wo es wichtig ist. Das mal dazu gesagt, das ist kein Blödsinn, dass man das so genau macht. Ja, das gab es aber früher eben nicht oder nur sehr, sehr aufwendig und teuer. Bei einfachen Uhren hat man was anderes gemacht. Wir haben ja ein Stromnetz, das geht in der Regel in jedes Haus hinein. Und dort kommt Wechselstrom heraus. Wechselstrom, Wackelsaft oder wie auch immer man das nennt. Was ist denn das? Eine Sinusschwingung kennen sicherlich die meisten. Die geht, steigt langsam an, nach der Sinusfunktion bis zum Scheitelwert, fällt dann wieder ab, bis unter die Nulllinie, wieder bis zum negativen Scheitelwert und wieder hoch und so weiter. Das macht der Wechselstrom 50 Mal pro Sekunde. So, und wenn man jetzt einfach diese Schwingungen nimmt und zählt, die kann man ja elektronisch verwursteln, dass man da ein Rechtecksignal draus hat, ja, dann hat man 50 pro Sekunde und die braucht man nur noch durch 50 zu teilen, ist auch relativ einfach. Und dann hat man einen 1-Sekunden-Takt. So, und das reicht eigentlich aus, weil die Netzfrequenz sehr, sehr konstant gehalten wird. Warum muss man die eigentlich konstant halten? wenn Sie diese Wechselstromnetze betrachten, die mittlerweile europaweit so vernetzt sind, dass irgendwo Strom, der zu viel ist, nach irgendwohin über Tausende von Kilometern fließt, der zwar nicht wirklich von Anfang bis Ende fließt, sondern nur da quasi hineindrückt, könnte man vielleicht dumm umschreiben, dann ist klar, wenn wir uns diesen Sinus ansehen, die müssen im Gleichschritt marschieren. Wenn wir nämlich bei dem einen Stromlieferanten gerade das Maximum der positiven Halbwelle haben und beim anderen den der negativen, dann leuchtet sich das gegenseitig aus. Da fließt der maximale Strom, der von beiden kommt. Gut, der eine ist stärker, wird es nicht ganz ausgelöscht. Aber das wäre vollkommener Schwachsinn. Die müssen synchron sein. Und das synchron zu halten, das hat bisher auch immer geklappt. Gut, natürlich gibt es Abweichungen. Aber wo kommen die her? Dass einer nicht mehr ganz sauber tickt, um es mal so zu sagen. Größenordnung ist hier Hundertstel Hertz, Hundertstel Schwingungen pro Sekunde, worüber man bisher gesprochen hat. Und warum tickt einer nicht ganz sauber? Dann nehmen Sie Ihr Fahrrad. Und wenn Sie noch einen alten Dynamo am Vorderrad vielleicht sogar haben, heben das Ding am Lenker hoch, Dynamo an den Reifen dran und dann drehen Sie das Rad. So, und dann merken Sie, das geht schwer. Machen Sie den Dynamo ab, dann geht's leicht. Wenn er aber dran ist und es geht schon schwerer und Sie schalten zusätzlich noch das Licht ein, so eine alte Glühlampe, merken Sie plötzlich, es geht noch schwerer. Wenn Sie also jetzt mit gleichmäßiger Geschwindigkeit fahren, haben den Dynamo am Vorderrad dran und schalten das Licht ein, müssen Sie, vielleicht nicht wirklich merkbar, aber dennoch stärker treten, um die gleiche Geschwindigkeit zu halten. Wenn Sie aber nicht stärker treten können, wollen oder sonst was, ja, dann werden Sie langsamer, weil Last abgenommen wird. Und da auch Wechselstrom rauskommt aus diesem Dynamo, ändert sich auch da die Frequenz. Gut, die ändert sich da sowieso, wenn Sie schnell und langsam fahren und so. Aber hier geht es ja darum, um die lastabhängige Änderung. Das heißt, wenn viel Last entnommen wird, dann wird die Frequenz kleiner. Ja, jetzt könnte man ja sagen, okay, dann trete ich eben stärker. Das machen ja eigentlich auch die Kraftwerke, die Stromerzeuger, egal wo sie herkommen, egal wo sie einspeisen. Aber dann müssen sie ja mehr Energie einspeisen. Und mehr Energie einspeisen, das heißt, die Leitungsnetz-Eumels da, diese Versorger, die müssen die Energie ja kaufen von den Herstellern der Energie, sage ich mal. Und kaufen heißt Geld ausgeben. Und Geld ausgeben will keiner. Die wollen ja Gewinne machen wie was weiß ich was. Wenn man sich überlegt, am Spotmarkt kostet eine Kilowattstunde 4 Cent und wir bezahlen in der Regel 30 dafür, ist schon klar. Das heißt, hier weitet man das deutlich aus, so wie früher, dass man wirklich im Hundertstel Herzbereich Schwankungen hatte, geht man heute bis 49,2 Hertz. Bis dahin ist es heute erlaubt, damit irgendwelche Leute irgendwo mehr Geld verdienen können. Energieknappheit erzeugen, weil sie weniger Strom kaufen, weniger einspeisen in die Netze. Und dann geht's natürlich, wenn weniger gekauft wird, weniger Energie da ist, muss diese weniger Energie, ja, wird stärker belastet, relativ, prozentual gesehen, als wenn wir Energie im Überfluss hätten, die wir ja haben, aber die muss ja bezahlt werden. Na gut, wir als Verbraucher zahlen sowieso, auch wenn der Energielieferant, also der Windradbetreiber oder Solarparkbetreiber, keinen Strom abgenommen bekommt, bekommt er doch seine Ausgleichszahlung. Es ist ja ein so merkwürdiger Kram, den wir da haben. Egal, ob wir viel brauchen oder wenig, die bekommen ja Geld. Gut, ist ein anderes Thema. Also dieser Spotmarkt, dieser Markt, wo Strom gekauft wird, da muss jemand, der seine Netze betreibt, Strom kaufen, den einspeisen und zur Verfügung stellen. Wenn er jetzt da ziemlich knapp mit seiner Leistung rechnet, wenn er sagt, nee, ich kaufe mal nicht so viel Strom, weil vielleicht brauchen wir ja gar nicht so viel, vielleicht kommen wir gerade noch mal so über die Runden, dann geht eben die Netzfrequenz runter. Es ist reine Geldmacherei. Die Schweizerische Energieversorgung hat festgestellt, dass wohl in den letzten Wochen so weit die Netzfrequenz runtergedrückt wurde, dass sich diese Abweichung aufsummiert hat bis zu über 5 Minuten. Die Swissgrid war das. Und ich habe es bei mir festgestellt. Ich habe auch noch so eine blöde Netzsynchronuhr in meinem Rollladenantrieb. Ja, der geht jetzt erst morgens 7 Minuten später hoch. Also es ist sogar noch mehr, was ich festgestellt habe. Normal macht er das sehr pünktlich, jetzt eben 7 Minuten später. So, was passiert denn nun? Also sobald die Netzfrequenz unter 49 Hertz fällt, dann wird diese europaweite Verbindung, dieses Netz, Stück für Stück aufgetrennt, weil es sonst zu massiven Schäden kommen kann. Das heißt, es entstehen Strominseln und da gibt es dann natürlich Inseln, die normal von außen Strom kaufen, die haben zu wenig und andere, die haben dann wieder zu viel. Also genau das, was man nicht will. Finanzielle Machenschaften, Geldgier, das ist die Ursache, dass unsere Uhren nachgehen. Wer hätte das gedacht? Ja, bleiben wir nochmal beim Strom. Ich habe in der Automobilwoche gelesen, dass die Deutsche Telekom schon dieses Jahr im Sommer damit anfangen will, ihre 12.000 Kabelverzweiger mit Ladestationen für Elektroautos auszurüsten. Das sind die Kästen, die da überall rumstehen, wo Kabel reingehen, verknotet werden und dann in die einzelnen Haushalte gehen, um da Internet und Telefon hinzubringen. So, die brauchen Strom. Früher war das ein bisschen anders, aber modern brauchen die Strom und die sind relativ gut angebunden. So, diese 12.000 Verteilerkästen, davon können 500 mit Ladestationen bis 100 Kilowatt umgebaut werden. Das ist eine Menge. Gut, der Rest, die restlichen 11.500, die können dann 22 Kilowatt haben. Jetzt muss man sich überlegen, dass diese Elektroauto-Ladestationen, muss es ja heißen, tatsächlich im Moment noch Mangelware sind. Es wäre also ein großer Schritt in eine elektromobile Zukunft und Freiheit oder Unabhängigkeit, wenn wir dann an 12.000 Stationen auf einen Schlag, naja, es geht bis 2020 dieses Programm, bis es alles ausgebaut ist, dann wirklich an vielen laden können. Im Moment haben wir, glaube ich, 10.800 plus 12.000 ist eine Menge. Das ist aber noch nicht alles, denn zum Teil werden ja auch mehr als eine Steckdose an diese Verteilerkästen rangenagelt. Das heißt also, im Schnitt spricht man von 2, dass wir also sogar 24.000 zusätzliche Ladepunkte hätten. Da wären wir dann bei 34.800. Das ist ein großer Sprung. Hört sich alles sehr gut an. Wie es abgerechnet wird und was das kosten soll, ist auch noch nicht so ganz klar. 300 Millionen will die Telekom da in dieses Projekt hineinstecken. Das wollen sie natürlich wieder haben. Abrechnung soll über die Netzbetreiber erfolgen. Wie genau ist auch noch nicht geklärt, aber es gibt hier verschiedene Modelle, die schon erprobt worden sind. Und jetzt brauchen wir nur noch eins. Parkplätze. Vor jedem dieser Ladestationen müssen ja dann 2 oder bei denen, die ganz viel können, da mit 100 Kilowatt, vielleicht sogar 5 Parkplätze sein. Da hat man bei der Auswahl der Aufstellungsorte natürlich nicht dran denken können und deswegen fehlen vielerorts solche Parkplätze. Da sind jetzt die Gemeinden gefragt, ob sie sowas irgendwo zur Verfügung stellen könnten, ob irgendwo da die Möglichkeit bestehen würde. So, also auch da tut sich etwas, man denkt nach, es gibt also Möglichkeiten, die vorher so nicht erdacht worden sind. Zusätzlich, darüber habe ich schon berichtet, wird es natürlich auch an Autobahnen Schnellladesysteme geben, die in einem gemeinsamen Projekt von Volkswagen und einigen anderen zusammen aufgebaut werden. Man schiebt also die Elektromobilität an. Es macht ja auch absolut Sinn. Soziale Netzwerke, da brauche ich niemand erklären, was das ist. Instagram, Facebook und so weiter. Vero. Ich kann mich erinnern, Vero war mal der Name, bevor Theo Liefen die Firma dann umbenannt hat in Wobis. Er musste sie umbenennen, weil Vero, ich glaube, von Siemens irgendwie Rechte drauf hatten oder so. Vielleicht gibt es die nicht mehr, die Rechte. Also Vero ist an den Start gegangen als neues soziales Netzwerk. Noch in den Kinderschuhen, noch ruckelig und problematisch. Aber man will versuchen, hier eine etwas andere Struktur als die bisherigen Netzwerke aufzubauen, die ja von vielen nicht mehr so wirklich geliebt werden, aus verschiedenen Gründen. Doch zuerst, das Registrieren bei Vero ist im Moment kostenlos. Die ersten 1 Million Nutzer werden auch dauerhaft kostenlos Vero nutzen können. So verspricht es der Hersteller. Danach gibt es dann nur noch Abos, die Geld kosten, wobei noch nicht ganz klar ist, wie viel sie denn kosten sollen. Aber da man dann ein Abo-Modell hat, verspricht man auf der anderen Seite, dass es in diesem neuen sozialen Netzwerk Vero keine Werbung geben wird. Weil man hat ja ein Abo-Modell, man bekommt ja Geld auf andere Art und Weise rein. So, im Moment sieht Vero ziemlich aufgeräumt aus, also sehr minimalistisch, könnte man sagen. Es ist nicht hässlich, es ist hübsch, aber eben nicht so überfrachtet und nicht so poppig, wie die anderen Netzwerke sich mittlerweile darstellen. Weiterhin kann man selbst einige Sachen organisieren, also zum Beispiel Kontaktgruppen, die man hat, die kann man selbst definieren. Ich kann also sagen, ich mache aus meinen Bekannten Follower, ich mache aus meinen Followern Freunde, ich mache aus meinen Freunden Bekannte. Ich habe auch die Möglichkeit, enge Freunde, einen engen Freundeskreis zu definieren. Und bei jedem Post, den ich dann in die Welt schicke, kann ich selbst entscheiden, welche dieser Kontaktgruppen ich damit beglücken will. Sodass ich im Grunde genommen auch sehr private Informationen verteilen kann. Das ist einfacher und besser organisiert als bei dem bisherigen. Reine Texte sind eigentlich so nicht vorgesehen, die man da verschickt, aber Links, Filme, Fotos, Bücher und alles Mögliche, das geht natürlich. So ähnlich wie auch bei Instagram könnte man sich das vorstellen. Man sollte mal reingucken, vor allen Dingen schnell, so lange wie die erste Million noch nicht erreicht ist, dann hat man es dauerhaft, kostenlos, ohne Werbung. Direktnachrichten, die kann man übrigens auch austauschen, das geht also auch. So, jetzt ist nur die Frage, ob sich so etwas parallel zu den altgedienten sozialen Netzwerken durchsetzen kann oder ob das nur so ein Hype ist, der irgendwann wieder abflacht. Es kommt darauf an, einmal wie es angenommen wird und zum anderen, wie es ja von der Performance her, wie man es bedienen kann, wie einfach es ist, wie sicher es ist. Wir werden es sehen. Vero mit V am Anfang. Suchen Sie mal danach. Meinen Sie oder glauben Sie, dass Banken Geld zu verschenken haben? Eigentlich nicht, oder? Aber dennoch, es gibt ernsthafte, seriöse Angebote, dass man sich 1.000 Euro leihen soll, dann aber nur 954 Euro zurückzahlen soll. In Raten auch. Was ist denn das für ein Quatsch? Ich habe mir gedacht, okay, dann leihe ich mir doch einfach mal 100.000 Euro. Und dann zahle ich eben mal diese 5.600 Euro weniger zurück. Wäre doch eine schöne Sache. Und habe mich mal eingelesen. Ja, also erstens, es gibt bei den einschlägigen Verdächtigen wie Smava und Check24 solche Angebote. Und man kann sich da auch Geld leihen, aber nicht beliebig und nicht jeder, sondern maximal 1.000 Euro. Gut, jetzt könnte man sagen, gut, für 46 Euro mache ich mir den Spaß. Aber warum schenken die mir 46 Euro? Und die haben ja auch noch Organisationskosten und allen möglichen Kram drumherum. Warum wollen die mir 46 Euro schenken? Dann habe ich mal ein bisschen recherchiert. warum wird so etwas denn überhaupt gemacht? Die wollen Informationen haben. Und hier ist auch der Grund dafür, dass nicht jeder sich so etwas leihen kann. Sondern wenn ich sage, gibst du 1000 Euro, dann gucken die erstmal nach, wer ist denn das eigentlich? Wo wohnt der, was verdient der, was hat der für einen Leumund, was hat der für eine Bonität und so weiter und so weiter. Und nur dann, wenn ich wirklich ein festes Einkommen habe, als Beamter oder was weiß ich was, wenn wirklich zu erkennen ist, dass das Geld ganz sicher zurückkommt, dass diese 1000 Euro eigentlich gar nicht so das große Problem für mich sind, vielleicht mal kurzfristig, weil ich ein paar Freunde zum Bier einladen will, so in der Größenordnung etwa, nur dann bekomme ich das Geld. Und das kann man natürlich nicht irgendwo bei irgendeiner Bank holen, sondern es geht nur über diese Vermittlungsportale, die ich so ekelhaft finde mit ihrer Werbung. Aber gut, und jetzt muss man fragen, warum machen die das? Der Hintergrund ist ganz einfach. Die wollen, wenn ich einen solchen Kredit haben will, jede Menge Informationen von mir. Wie ich wohne, Eigenheim, Wohnung, Miete, was weiß ich was, Hypotheken, Bankverbindungen, Familienstand, Kinder, erwachsene Kinder. Und alles, was man sich nur denken kann, ist bei unterschiedlichen Angeboten auch noch ein klein wenig different. Aber letztendlich wollen die wissen von mir, was ich an Geld zur Verfügung habe. Und dann, wenn sie sehen, dass, okay, der ist interessant, dann bekomme ich da jede Menge Angebote von diesen oder vermittelt über diese Vergleichsportale. Denn jemand, der genug Geld hat, dem, was weiß ich was, der 4, 5, 6, 7.000 Euro im Monat zur Verfügung hat, der ist natürlich ein gefundenes Fressen für alle die, die etwas verkaufen wollen. Und meist sind ja diese Leute dann auch in irgendeiner Art interessiert daran, für irgendwelche Sachen Geld auszugeben, die nicht unbedingt lebensnotwendig sind. Und das ist eigentlich das, wo diese Leute heran wollen. In den Datenbanken der Schufa, da ist man ja nur begrenzt abgebildet. Immer noch zu viel meistens. Aber da kann man noch nicht sehen, was hat denn der für ein Konsumverhalten, was kauft der, wie viel gibt der monatlich für irgendetwas auf. Das sind alles eben Fragen, die so auftreten. Und diese Vergleichsportale haben sich jetzt hier natürlich versucht, eine Datenbank aufzubauen, wo die Leute drinstehen, die Geld zur Verfügung haben, was man denen anschließend mit irgendwelchen Krempel da herauslocken kann. So, bei Check24 weiß ich zum Beispiel, dass sie Handyverträge vergleichen, Versicherungspolicen, das heißt einzelne Versicherungsbereiche vergleichen, und dass sie natürlich ihren Versicherern auch mitteilen wollen, welche Bonität hat denn der? Hör mal, wir schicken dir hier einen, dem kannst du einen teureren Vertrag aufs Auge drücken, der hat genügend Geld dafür. Und bei Banken ist es genauso. Da wird bei, ich glaube, 25 Banken gibt es bei Check34 oder 30 Banken sogar, wenn man einen Kredit haben will, wo die Konditionen vergleichen. Und da wird dann eben auch dann der Bank noch mitgeteilt, was ist denn das für einer, der da Geld haben will. Gut, die Bank holt eine Auskunft ein, das ist Standard, das ist ganz klar. Aber hier kann man sagen, hier, das ist ein Sahnestückchen, da musst du sehen, dass du dem wirklich den Kredit gibst und dann kannst du ja nochmal nachlegen und was weiß ich nicht alles. Die Daten des Einzelnen, der ausreichend Geld zur Verfügung hat, sind also diesen Vergleichsportalen, Banken, Versicherern und allen anderen, die uns etwas verkaufen wollen, was wir nicht unbedingt brauchen, so viel Geld wert, dass sie sagen, okay, wir leihen dir 1000 Euro und du brauchst uns nur 954 zurückgeben. 46 Euro sind also dann tatsächlich ja der Preis für den gläsernen Kunden. Wer sich gläsern machen will, kriegt das Geld. Aber die meisten haben ja nichts zu verbergen. Nochmal Geld. Ich habe dieses Jahr, ich habe es heute Vormittag mal gezählt, 700 und über 30 Angebote bekommen, Bitcoins zu kaufen, einzusteigen, mit allen möglichen mehr oder weniger schwachsinnigen, blödsinnigen Argumenten. Das ist schon erstaunlich. Da tut sich eine neue Mafia auf, die da über Vermittlungen und Ähnliches wieder an Geld will. Diesmal nicht an Daten, diesmal direkt an Geld. Der Beitrag vorher, das war ja über Umweg an Geld zu kommen. Und ähnliche Währungen, es gibt ja noch mehrere davon, dieser Kryptowährungen. Da steht ja nichts dahinter. Da ist ja keine Deckung dahinter. Das ist ja im Grunde genommen ein Geldnetzwerk. Dieses Geld wird erzeugt durch Algorithmen. Dazu braucht man eine sehr hohe Rechenleistung. Man nennt das Mining. Und es werden so ungefähr alle 10 Minuten neue Bitcoins erzeugt. Mit dieser Rechenleistung. Eine große Zukunft sehe ich speziell für diese Währungsgruppe nicht, weil die Staaten werden sich das Geld und die Kontrolle darüber nicht aus der Hand nehmen lassen. Sie werden natürlich auch von Banken getrieben. Und wenn ich sehe, was China jetzt veranstaltet, das Ende von diesen Kryptowährungen ist eigentlich absehbar. Ich sage, in 10 Jahren spricht kein Mensch mehr davon. Dann haben wir staatliche Kryptowährungen. Die werden vom Staat kontrolliert, von Banken kontrolliert. Da müssen wir zwangsweise rein. Und die anderen werden platt gemacht. Das geht ja schon los damit. Die Kryptowährung, damit kann ich ja vollkommen anonym Geschäfte tätigen. Das kann den Staaten nicht egal sein. Da kann ich Schwarzgeld waschen bis zum geht nicht mehr, weil das Geld ist weder schwarz noch weiß. Das ist nicht da. Ich kann damit bezahlen, als sei es unsichtbar. Keiner weiß, wo es herkommt, keiner weiß, wo es hingeht. Und das haben die Staaten mit Sicherheit etwas dagegen, und zwar sehr, sehr viel. Nur, es sind etwa 600 Computer gestohlen worden, mit denen Bitcoin berechnet wurden. 600 Computer, muss man sich mal vorstellen, 600 Computer, was das für eine Menge ist. Damit hat man also Bitcoins, ja, kann man sagen, hergestellt? Ja, wahrscheinlich. Also, es ist wohl die größte Diebstahlserie in Island, laut Angaben der isländischen Polizei, die jemals passiert ist. Island deswegen, weil da Steueroasen und was weiß ich nicht alles, wenig Regierungskontrolle und so. Deswegen hat man dort diese Bitcoin-Farmen aufgebaut. So, und jetzt sind also diese Computer geklaut worden. Wenn jetzt ein solcher Klauer, sage ich mal, diese in Betrieb nehmen, kann er natürlich für sich selbst Bitcoins erzeugen. Er hat kein Geld damit geklaut, außer dem Hardware-Wert, sondern er kann die Bitcoin-Mine auf seinen eigenen Mist weiter betreiben und kann damit alle 10 Minuten, das ist weniger, ich glaube, die haben gesagt, jeden Tag 2 Bitcoin mit dieser Menge Computer erzeugen. Es ist schon irgendwo eine merkwürdige Geschichte, die da passiert. Ob jetzt die in Island weiter betrieben werden, weil dort natürlich auch die Strompreise besonders günstig sind, das ist ja auch ein Grund, nicht nur steuerlich, das weiß man nicht. Aber die Polizei versucht jetzt herauszubekommen, wo plötzlich viel Strom gebraucht wird, und setzt dann erstmal auf die Vermutung, dort werden jetzt viele Computer benutzt. Könnte sein, dass da die geklauten Bitcoin-Rechner Strom brauchen. Es ist eine merkwürdige Welt, muss man, glaube ich, wirklich und eindeutig so sagen. Dass unsere modernen Mobiltelefone unsicher sind, das ist ja nun kein Geheimnis. Aber jetzt hat Dr. Webb im Internet etwas veröffentlicht, das ist doch erstaunlich und erschreckend. Sie haben eine Liste von über 40 Mobiltelefonen veröffentlicht, bei denen trojanische Pferde, zumindest eins, sofort beim Kauf des neuen Gerätes installiert sind. Das heißt, der Hersteller oder sein Dienstleister hat da ein Image aufgespielt mit einer Schadsoftware. Und das ist auch gar nicht so einfach zu erkennen, erstmal, ob die schon da drauf ist beim Kauf. Und wenn man es denn erkannt hat, dann ist es auch gar nicht so einfach, die zu beseitigen. Eigentlich kann man sie gar nicht beseitigen. Man muss im Grunde genommen das Telefon mit einem neuen, sauberen Android-System komplett neu flashen. Das heißt, man muss ein neues Android-Image da drauf schieben, wer es denn kann. Der Schädling, der heißt Android Triade 231. Und dieses Teil, ja, das regelt einen Systemprozess auf dem Android-Telefon, der nennt sich Zygote, ZY-Gote. Und der Prozess regelt die Ressourcen, die die Anwendungen anfordern und sagt, du darfst nicht und so weiter. Der hat also Rootrechte. Wie er da drankommt, ist noch nicht so ganz klar, aber sie sind eben da. Und wenn er jetzt diese Zugriffe regelt, hat er auch die Möglichkeit, in laufende Applikationen einzugreifen und sie so zu manipulieren, dass zum Beispiel Daten von anderen Applikationen, ob es nun Bankanwendungen sind oder sonst was, ausspioniert werden. Die kann er dann lustig verschicken, verteilen oder was weiß ich auch immer. Also, es gibt eine ganze Liste, die können Sie bei Dr. Web im Internet lesen. Es sind in der Regel Sachen, die wir nicht so häufig finden, aber die bei großen Versendern bzw. großen Ladenketten auch in Deutschland verkauft werden. Namen darunter sind zum Beispiel verschiedene Modelle von jedem. Advan, BQ, Cherry Mobile, Duji, Extreme, Haier, HomTom, iLife, Kiano, Leago, Pellet, Mito, MyPhone, Hammer und so weiter. Also eine ganze Menge vielleicht etwas exotisch klingende Namen von Geräten, die im preiswerten Bereich bei großen Ladenketten, bei großen Elektronikketten im Angebot sind und die man gutgläubig kauft. Man sollte ihnen den Schrott vor die Füße werfen. Was ein modernes Mobiltelefon kostet, wissen wir ja alle. Teilweise ganz verrückt für weit über 1000 Euro. Dafür wir andere ein Auto kaufen, mit dem sie zur Arbeit fahren und kommen müssen. Und ja, so ab 200 Euro ungefähr, vielleicht ein bisschen weniger, geht es eigentlich los, dass man ein anwendbares bekommt. Jetzt sind auf dem Mobile World Congress die ersten Geräte von Alcatel, Nokia und ZTE gezeigt worden, die mit Android Go ausgerüstet sind. So, diese Mobiltelefone, ja, die sind im Grunde genommen wirklich alltagstauglich, nirgends Spitzenwerte, die der Normalbürger vielleicht auch gar nicht braucht. Das System ist optimiert für deutlich schwächere Hardware, heißt auch geringerer Stromverbrauch. Und man richtet sich damit eigentlich auf neue Märkte ein, in Ländern, wo das Geld eben nicht so dicke ist. Sowas hat man ja schon mal vor Jahren mit PCs und Laptops, die um die 100 Euro kosten sollten. Das ist aber, glaube ich, eingeschlafen, gestorben worden, sagen wir mal so. So, und diese neuen Telefone, ja, Nokia ist ja nun sehr, sehr eng verheiratet mit Google, um es mal so zu sagen. Die bringen da auch das erste Go-Handy auf dem Markt, das HMD Global oder sowas heißt der Hersteller. Und diese Mobiltelefon, ja, das hat alles das, was man braucht. 1,5 GB RAM ist nicht viel, aber es geht. Kamera und ähnliches ist alles, wirklich alles an Bord. Und man kann, das musste ja sein, auch sagen, okay Google oder hey Google und aktiviert dann den Assistenten. Das Gerät soll noch im April, also nächsten Monat, für unter 100 Euro auf den Markt kommen. So, und diese preiswerten Telefone, ich möchte nicht sagen billig. Billig ist das, was ich teuer kaufe, wo ein veraltetes Android drauf ist, was niemals abgedatet wird und was auch schlecht angepasst ist auf die Hardware. Das ist für mich billig. Diese preiswerten Telefone, zum Beispiel ZTE Tempco, das soll für 80 Dollar, das wären also nach jetzigem Kurs, ich glaube 66 Euro sowas, auf den Markt kommen. Das ist immer noch nicht das untere Ende. Google hat ganz klar erklärt, dass sie sich vorstellen, dass man spätestens im nächsten Jahr das erste vollwertige Smartphone für weniger als 50 Dollar auf den Markt bringen wird. Ja, das kann man natürlich sagen. Okay, vielleicht hat es nicht den höchsten Qualitätsstandard, aber was nutzt mir ein hoher Qualitätsstandard, wenn ich nach 2 Jahren keine Updates mehr vom Hersteller kriege, weil ihm das zu teuer ist, weil er keine Lust hat. Nach dem Motto, der hat ja gezahlt, also kriegt er kein Update, dann zahlt er wieder für ein neues oder so ungefähr oder so ähnlich. Oder nach 3 Jahren der Akku kaputt ist und eine Reparatur dann irgendwo nahe an ein neues Telefon kommt. Mir ist es dann lieber, ein Telefon für 50 Euro zu kaufen. Wenn das runterfällt und kaputt ist, ja, dann kaufe ich ein neues. Wenn das nach 2 Jahren kein Update bekommen sollte, naja, dann kaufe ich ein neues. Das tut dann nicht so weh. Wenn ich aber eins für 3, 4, 500 Euro kaufe und das passiert, das tut mehr weh. Dazu kommt, dass Google ja wohl auch stinkig ist mit der Industrie, weil sie stellen ja ihr Android-System für die Telefone zur Verfügung und sehr schnell Updates, wenn irgendwelche Fehler oder Sicherheitslücken auftauchen. Viele Hersteller, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen von einem Sony, was 2 Jahre alt ist, sehen es nicht als notwendig an, dann diese Updates, die sie von Google bekommen für ihre Hardware, anzupassen, was normalerweise von Programmen gemacht wird, und sie bei ihren Kunden auf die Telefone draufzuschieben. Es passiert nichts. Die legen sich einfach schlafen, stellen sich tot und das war's. Das heißt, die lassen ihre Kunden mit unsicheren Telefonen, mit unsicheren Betriebssystemen weiter durch die Gegend laufen, obwohl sie selbst die sicheren von Google zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ja, und das will Google eben auch mit solchen Maßnahmen massiv bekämpfen, dass sie, da wo Google selbst die Hand drauf hat, immer dann, wenn eine Sicherheitslücke bekannt wird und die Fixdateien dann verfügbar sind, sofort und schnell reagiert, um auch diese Sicherheitslücken zu schließen. Man kann von Google halten, was man will. Aber in vielen Bereichen geht Google auch einen richtigen, einen verbraucherfreundlichen Weg. Die anderen Hersteller, die nach Geld kassieren, sich zurücklehnen oder die ein Mobiltelefon verkaufen, was ein bisschen preiswert ist und dann niemals ein Update liefern, egal was auf der Welt passiert, die kann man dann zum Glück vergessen. Das hoffe ich jedenfalls. Denn hier in diesem Bereich, in diesem Wildwuchs, kann es eigentlich nicht so weitergehen wie bisher, dass der Kunde, nachdem er gekauft hat, allein gelassen wird. Also gut, es gibt auch Hersteller, die liefern 3 Jahre ein Update. Aber verdammte Hacke, so ein Telefon hält doch auch länger. Und das ist doch nicht veraltet, nur weil eins noch ein paar Megahertz schneller ist oder noch ein paar Kilobyte Speicher oder Megabyte mehr hat, sondern wenn ich bisher damit auskomme, dann komme ich ja auch weiter aus. Natürlich gibt es Leute, die höhere Leistungen brauchen, aber im Normalfall sind unsere heutigen sogenannten Smartphones eigentlich Blödphones, weil sie uns Dinge geben, die wir in aller Regel niemals vollständig ausnutzen werden, wollen und können. Android Go. Man sollte darauf achten, das könnte das Betriebssystem sein, welches mit uns besser umgeht, als die jetzigen Hersteller es tun. Autonom fahrende Autos. Gut, das wird ja immer wieder besprochen, zersprochen, zerredet, verteufelt und gewünscht. Toyota steckt Milliarden in die Entwicklung eines Unternehmens, welches die Software für solche selbstfahrenden, vollautomatischen Fahrzeuge entwickeln soll. Also 2,3 Milliarden stehen im Moment da, Euro, nicht Dollar oder irgendwas, stehen im Moment da zur Verfügung. So, und man will also hier eine Technologie erschaffen, in der Hauptsache die Software, das ist das größte Problem eigentlich, denn die Hardware ist ja da, mit der es möglich sein soll, ein autonom fahrendes Auto rings um sich herum bis zu 200 Meter sehen zu lassen, um die Umgebung erkennen zu lassen in Echtzeit und diese Umgebung zu beurteilen und daraus Schlüsse zu ziehen auf das eigene Fahrverhalten. 200 Meter ist wirklich ein Rekord, das muss man sich vorstellen. Der ein oder andere kann vielleicht gar nicht so weit selbst gucken, aber das ist ja schon etwas. Und diese Fahrzeuge, naja, die kommen, da brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken zu machen. Nicht nächste Woche, nicht nächstes Jahr, aber vielleicht in 2 oder in 3 Jahren. Dann werden die ersten da sein. Bis dahin sollte auch der Gesetzgeber so weit zu Potte gekommen sein. Und ja, was bedeutet das aber jetzt? Eine solche Umwelterkennung in Echtzeit, wenn die so auf große Entfernung funktioniert, und man kann so etwas auch herunterbrechen dann auf vielleicht 50 Meter, da hat man hier nur einen Bruchteil der Daten, die verarbeitet werden müssen, dann können hier automatische Fahrzeuge auch irgendwo im Fußgängerverkehr als Transport, als Paketboten oder Postboten, wenn es da noch Briefe gibt oder sowas, durch die Gegend marschieren. Wenn ein Auto sicher fahren kann, und das ist eine große Masse, die dort bewegt wird und die kontrolliert werden muss, und dann kann ein solches kleines Fahrzeug das auch. Lieferungen in Hotels zum Beispiel, als Lieferpage, der mir da abends dann mein Bier oder sowas auf das Zimmer bringt. Es gibt unendlich viele Dinge, die man dann realisieren kann. Natürlich hat man schon eine ganze Menge dieser Sachen gesehen, aber das waren alles nur Versuche, die man in Hardware gegossen hat, die aber noch nicht alltagstauglich waren. Toyota ist ja nicht der Einzige, der viel Geld in diese Geschichte hineinsteckt, sondern es gibt ja auch eine ganze Menge europäische Firmen. Also hier tut sich etwas im Bereich, sagen wir mal, autonomer, mobiler Geräte. Egal, ob das Gerät Menschen transportiert oder Bier oder Pakete, die von irgendeiner Firma, bei der ich im Internet bestellt habe, ausgeliefert werden. Und weil wir gerade dabei sind, Amazon, die wollen eigene Lieferdienste aufbauen. Es gibt ja also ein gewisses Kontingent, was die Lieferdienste Amazons zusagen, was am nächsten Tag ausgeliefert wird. Und natürlich, wenn plötzlich doppelt so viele Leute bei Amazon bestellen, dann können die Lieferdienste das nicht von heute auf morgen doppelt so viele Autos mit doppelt so vielen Bediensteten rausschicken. Und in die Lücke will Amazon selbst reinspringen. Erstmal. Dass sie selbstständig diese Sachen, die über dem normalen Kontingent liefern, an ihren Kunden ausliefern. So, und was Amazon macht, auch versuchsweise in den USA schon, die stellen etwas zu und man kann ja auch heute schon verschiedenen Lieferdiensten eine, wie heißt das, Abstellerlaubnis geben. Da sagt man also, wirfst du bitte in die Mülltonne oder schmeißt du bitte über den Gartenzaun an der Stelle oder irgend sowas. Oder wirfst du auf den Garagentag. Und da gibt es wohl immer Probleme des Nachweises, ob denn nun tatsächlich das Paket auch zugestellt wurde oder nicht. Und die Amazon-Fahrer machen das, wie gesagt, in einigen Bereichen in den USA schon seit einem halben Jahr, dass sie Fotos von den weggeworfenen Paketen sowas machen, damit man dann später sagen kann, guckst du hier, habe ich da über den Zaun geworfen, habe ich in die Mülltonne gesteckt, habe ich in was weiß ich was. Diese Fotofunktion ist natürlich nicht von allen so positiv aufgenommen worden. Deswegen kann man sie selbst bei Amazon deaktivieren und dann darf der Zusteller das nicht mehr machen. Da muss man aber irgendwie bereit sein, was weiß ich was, für Schäden aufzukommen oder was weiß ich. Gut, es ist alles klar, wenn ich sage, hör mal, du darfst nicht nachweisen, dass du es abgeliefert hast, dann muss ich natürlich auch in Kauf nehmen, dass ich einen Teil des Risikos, zumindest einen Teil, trage, wenn etwas passiert, wenn etwas wegkommt. Aber auch hier, zu dem Thema vorher, selbstfahrende Maschinen. Stell dir vor, die Amazon würden irgendwann, und Geld haben sie ja genug dafür, selbstfahrende Maschinen mit ein paar Paketen ausstatten und die flitzen dann durch die Stadt, sagen piep piep und wenn jemand im Weg steht, sagen sie Entschuldigung, darf ich mal bitte vorbei und was weiß ich nicht und wenn sie keiner durchlässt, dann bleiben sie eben stehen und unendlich viele Möglichkeiten sind da und sie werden mit Sicherheit genutzt werden. Da habe ich doch letztens gelesen, dass man wohl einen Hausbauroboter oder Hausbaudrucker. Es gab ja mal so 3D-Drucker, die, was weiß ich, bis zu 2-3 Meter hoch irgendwie ein Haus bauen konnten, entwickelt hat. Das Ding nennt sich, glaube ich, Dedibot. Kann's nicht lesen, ich habe immer noch keine Brille, geht noch nicht. Aber ich meine, Dedibot habe ich in der Erinnerung. Und dieses Unternehmen, das hat einen 3D-Drucker entwickelt. Der hat einen fliegenden Druckkopf. Das heißt, der geht in die Luft. So. Und da drin ist dann Beton, Flüssigbeton. Und der wird betankt von einem Vorratsbehälter, der als Ballon, als Gasballon quasi, über ihm, neben ihm oder sonst irgendwo fliegt oder am Boden festgenagelt ist, wie weiß ich auch immer. So, und von da aus gehen eben dann die Schläuche zu diesem fliegenden Druckkopf und der wird so präzise gesteuert durch Referenzsignale von der Erde, dass er im Zentimeterbereich genau navigieren kann und natürlich auch den Winkel exakt bestimmen kann. Ja, und er spritzt dann ein Haus einfach mal so zwischendurch in die Landschaft. Ob es funktioniert, ist noch nicht so ganz klar. Das müsste man eigentlich noch abwarten. Das ganze Dingen, das soll mit diesem Depot, Betondepot, das nennt sich übrigens Fly Elephant, befüllt werden und es sollen auch mehrere dieser Helium gefüllten Ballons geben, die man dann on the fly, schreibt der Hersteller, auch die Anschlüsse wechseln kann. Wenn der eine leer ist, dann wird er runtergeholt, wieder betankt und in der Zwischenzeit arbeitet dieses Teil, der Dedibot, da weiter mit dem anderen. Nicht nur auf der Erde, sondern auch unter Wasser, also zum Beispiel auf dem Meeresgrund, soll diese Technologie eingesetzt werden können. Das heißt, da hat man dann natürlich keine fliegenden Druckköpfe, sondern die schwimmen. Und da kann man dann irgendwo unter Wasser Betonsockel, Sockel für was weiß ich was, Bohrplattformen oder Windräder oder sonst was, automatisch erstellen lassen. Es gibt verrückte Sachen. Aber wer weiß, ob es zum Einsatz kommt, das ist natürlich noch die Frage. Aber zutrauen tue ich den Chinesen das. So, noch eine kleine Geschichte. Die Stammzuschauer werden wahrscheinlich wissen, dass ich alle Jahre wieder versuche, an ein schnelles Internet zu kommen und dass das aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Problem, ich habe einen Telefonanschluss, einen ISDN-Anlagenanschluss mit einem 100er Rufnummerbündel bei der Telekom. Ich habe bei 1&1 meinen Internetzugang, meinen Internetvertrag. Und 1&1 benutzt diese Leitung der Telekom mit. Was bei mir geht, ist 2000 RAM. Also ein bisschen übertrommeln von der Geschwindigkeit her gesehen. Jetzt habe ich wieder einen neuen Anlauf gestartet, weil die 1&1er mich angeschrieben haben, dass mein analoger Anschluss bald abgeschaltet wird und ich sollte mich mit ihnen in Verbindung setzen, wegen eines Gesamtanschlusses oder so. Ja, mein analoger Anschluss. Also habe ich angerufen, habe gesagt, was wollt ihr eigentlich? Ich habe keinen analogen Anschluss. Doch, in unseren Unterlagen steht das. Ich sage, nein, was da drin steht, ist mir ziemlich wurscht. Ich habe keinen analogen Anschluss. Den gibt's hier bei uns im Dorf schon lange nicht mehr. Ja, aber das haben wir hier so verzeichnet. Und dann ging es noch ein bisschen weiter und dann sagte er plötzlich, aber Sie haben doch diesen Anlagenanschluss noch. Ich sage, ja, aber der ist doch digital. Ja, was heißt das? Ich sage, ja, digital ist digital, analog ist analog. Ja, aber Sie haben doch gar keinen VDSL-Anschluss. Ich sage, nee, habe ich nicht. Kriege ich ja von euch auch nicht. Könnte er nicht, wollte er nicht. Ja, aber dieser Anlagenanschluss, das ist ein analoger Anschluss. Ich habe gesagt, Kinder, erzählt mir doch nicht so einen Scheiß. Ich weiß den Unterschied zwischen analog und digital. Und dann wurde ich belehrt. Also, bei 1&1 ist alles das, was über ein Kupferkabel kommt, ein analoger Anschluss, egal was darüber kommt. Es ist ein analoger Anschluss und kein digitaler Anschluss. Und das ist so. Ich habe Ihnen dann versprochen, dass ich das im Duden ändern lasse zwischen analog und digital und bin nicht weiter darauf eingegangen, wie denn das aussieht, wenn ich jetzt VDSL bekommen würde, ob dann dieses Kupferkabel ausgetauscht würde gegen ein digital taugliches Kabel. Egal. Das war also erstmal der Ansturm. Dann habe ich am nächsten Tag nochmal angerufen und habe gefragt, was sie mir denn eigentlich anbieten wollten und könnten und so weiter. Wir haben über 50 Minuten telefoniert. Ich bin 5-mal weiterverbunden worden. Hatte zuletzt eine Dame dran, die Ahnung hatte. Die hat mir also angeboten, für 24,98 Euro pro Monat ein Gesamtpaket Doppelflat 6000 mit Telefon, mit ISDN-Komfortpaket, mit Internet, mit deutschlandweit Flat oder 1000 Minuten, ist für mich das Gleiche, mit Mobilfunkflat und so weiter. Habe ich gesagt, mach. Ja, dann kam das Nächste. Aber Sie haben ja bei der Telekom noch eine Leitung. Ja, die können wir nicht kündigen. Ich sage, warum nicht? Ja, das ist ein Anlagenanschluss. Ja. Und die Rufnummer-Mitnahme, die geht auch nicht. Ich sage, das weiß ich. Ja. Und jetzt? Ja, jetzt müssen Sie bei der Telekom das ummelden. Ich sage, wie ummelden? Ja, kündigen können Sie das bei denen nicht, weil dann hätten Sie ja keinen Internetzugang mehr, weil wir ja damit auf der Leitung draufhängen. Ich habe gesagt, ja, und jetzt? Ja, Sie müssen Ihren Anlagenanschluss ummelden und einen Mehrgeräteanschluss daraus machen. Sag, oh ja, fein, mache ich. Habe dann bei der Telekom angerufen, habe ich übrigens einen unheimlich netten Zuhörer und Seher getroffen, der sehr, sehr kompetent war. Bei den meisten merkt man, dass sie irgendwie eine Schulung zwischen Samstag nachts und Sonntag morgens gemacht haben und dann ein Telefon in die Hand gedrückt haben. Bei dem war es ganz andersrum. Und der hat mir also dann ganz klar gesagt, pass auf, das geht einfach nicht. Ein Anlagenanschluss kann nicht umgewandelt werden in einen Mehrgeräteanschluss. Das sind andere Leitungsführungen, andere Kabel, andere Blöcke, was weiß ich, was auch immer. Und Rufnummernmitnahme geht sowieso nicht, weil das andere Rufnummernblöcke sind. Ich habe gesagt, gut, okay. Also, was mache ich? Ja, das sagte, das Einzige, was möglich ist, das ist, den Anschluss zu kündigen. Ich sage, aber ich kann nicht kündigen. 1&1 sagt, dann habe ich kein Internet mehr. Ja, haben wir lange überlegt, probiert, gedacht, sind nirgends hingekommen. Er hat gesagt, ich soll nochmal mit 1&1 sprechen. Es muss doch bei denen eine Möglichkeit geben, dass die das in irgendeiner Art von sich aus nahtlos hinkriegen. Ja, es war noch viel mehr. Ich habe auch lange mit ihm telefoniert. Danach, am nächsten Tag, kam dann ein Rückruf von diesem sehr netten Telekommer. Der hatte mir auch Rufnummernvorschläge gemacht, wenn ich einen neuen Anschluss bei der Telekom beauftragen würde, sodass der alte frei würde und wie auch immer. Und Telekom dann auch mein Internetprovider würde. Ich wollte mal sehen, was ist. Ist übrigens deutlich teurer. Also ich könnte meinen Anlagenanschluss natürlich portieren als SIP-Trank, da würde das 55 Euro pro Monat kosten, aber da ist noch nicht alles Flat drin, was so Flat ist. Ich könnte aber auch einen ganz normalen Anschluss haben von der Telekom für 30 Euro im Monat, wo fast alles drin ist. Okay, gut, ich hatte mir Rufnummern ausgesucht, er hat zurückgerufen, wir haben die Sache nochmal durchgesprochen und es geht also definitiv nicht. Ich kann meinen Anschluss bei denen nicht kündigen und den zweiten Anschluss kann ich da nicht, solange die Leitung belegt ist, da drauflegen. Ich sollte nochmal mit 1&1 sprechen, ob die da irgendwie eine Möglichkeit haben. Das zweite Gespräch mit 1&1, das war nicht 50 Minuten, nein, das war eine Stunde länger. Wieder etliche Male verbunden. Wieder alles von Anfang an besprochen. Wieder das Problem mit Anlagenanschluss. Das muss man denen jedes Mal erklären. Die meisten wissen nicht, was das ist. Wissen nicht, dass man keine Rufnummer portieren kann. Wissen nicht, dass man den umwandeln kann. Sie sagen nur, wir können den nicht kündigen. Gut. Der letzte Gesprächspartner, oder der vorletzte, muss ich sagen, hat das dann an seine Chefin abgegeben. So, und die hat mir dann erklärt, dass wir am Vortage, was ihre Kollegin mir gesagt hat, damit 2498 und so weiter, das gibt es überhaupt nicht. Nein, das haben wir nicht. Doppelflat 6 draußen? Nein, gibt es nicht. Gibt es überhaupt nicht. Das kann überhaupt nicht sein. Wer soll Ihnen das denn gesagt haben? Ja, zuletzt hat sie dann gesagt, ach, hier ganz unten, hier steht es, hier finde ich etwas. Ja. Dann hat sie wieder angefangen zu rechnen. Da musste aber noch dies dazu und das dazu und sonst was. Alles, was am Vortag drin war für die knapp 25 Euro, kam dann dabei 33 Euro raus. Ich habe gesagt, ich glaube es nicht. Ich sage, das kann doch einfach nicht. Ja, gut, nochmal und nochmal und was weiß ich. Und die Minuten verrannen und verrannen. Und es wurde immer und immer und immer wieder nachgefragt. Ich habe diese Selbstmördermusik, hätte mich ja fast den Selbstmord getrieben, immer wieder auf dem Ohr gehabt. Und dann kam wieder irgendjemand, der geredet hat. Der war dann so leise, dass ich immer erst nachfragen musste. Manch einer wollte gar nicht nochmal seinen Namen wiederholen. Scheint irgendwie Sakrileg zu sein, zu sagen, wie heißt du eigentlich? Und ja, zuletzt kamen wir dann darauf, dass sie gesagt hat, gut, also wenn Sie jetzt bereit sind, das so zu machen, so wie wir besprochen haben, und ich habe alles nochmal wiederholt, meine Voice-over-IP-Nummern, die ich jetzt im Moment habe, mitnehmen und so weiter, plus 6 normale Rufnummern, plus dies und da, sagt sie, dann sage ich, dann mach das doch jetzt mal. Dann hat sie gesagt, nein, das kann ich nicht. Ich sage, warum denn nicht? Ja, dann muss ich sie weitergeben an den Herrn von der Vertragsabteilung, der das machen kann. Oh, habe ich gedacht, irgendwo reicht's doch jetzt. Gut, wieder scheiß Musik gehört, wieder gewartet. Und dann meldete sich einer und sagte, guten Tag, mein Name ist so und so, wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe gesagt, haben Sie keine Mitteilung bekommen von Ihrer Kollegin? Ich habe jetzt 1,5 Stunden telefoniert, ich will das nicht alles nochmal erzählen. Ja, Moment bitte. Und dann hat er erstmal angefangen zu lesen. Und dann hat das wieder alles durcheinander gebracht, weil das mit dem Anlagenanschluss hat nicht geklappt. Dann habe ich das mit dem nochmal besprochen, nochmal alles klar gemacht. Dann waren wir endlich soweit, dass er auf den Stand seiner vorherigen Kollegin war. Und dann hat er gesagt, gut, dann können wir jetzt den Vertrag abschließen. Moment mal. Ja, Moment, das gibt's doch jetzt nicht. Moment, bleiben Sie bitte mal in der Leitung. Wieder minutenlang Selbstmordmusik gehört. Dann kam es zurück. Sagt, ja, tut mir leid, ich kann den Vertrag nicht abschließen. Ich sag, wie, ich kann den nicht abschließen? Der ist gesperrt, da ist ein Reseller-Vermerk drauf. Sie werden von uns kontaktiert. Ich sag, Kinder, ich kontaktiere euch. Warum wollt ihr mich jetzt? Muss das sein? Ist das die Richtung des Telefonats wichtig oder was? Ja und nein und dies und bla bla und er wüsste auch nicht genau und ginge auch nicht. Ich sagte, ja, wer weiß es denn genau? Ja, die Abteilung so und so. Ich sagte, dann gib mir die Abteilung so und so, die das kann und die das macht. Ja, wieder Selbstmördermusik. Dann meldete sich eine, der Stimme nach, junge Dame. Und der habe ich das erklärt. Die hat nachgesehen. Zwischendurch hat sie ein paar Mal gelacht. Ich habe dann auch mir zusammenreimen können, warum. Und er hat gesagt, naja, so geht das ja alles gar nicht. Weil das, was Sie da sagen und was ich hier so lese, für Sie suche ich jetzt mal was raus. Ich suche Ihnen was zusammen. Haben Sie bitte einen Moment Geduld. Selbstmördermusik. Diesmal eine andere Melodie. Aber das war genauso scheiße. Und danach meldete sie sich wieder, sagte, ich habe jetzt was für Sie zusammengestellt. Also haben wir dann alles durchgesprochen, die einzelnen Komponenten, was ich wollte, mit Übernahme und dies und das und jenes. Sagte, und Sie brauchen nichts zu tun, wir kündigen Ihren Vertrag bei der Telekom. Ich sage, das ist ein Anlagenanschluss. Ja, und? Ich sage, seit 3-4 Jahren höre ich, ihr könnt einen Anlagenanschluss nicht kündigen für mich. Ich sagte, ist überhaupt kein Problem. Ich sagte, es haben mir bestimmt 20 Leute gesagt, das geht nicht. Ich sagte, Moment, wieder Selbstmördermusik. Und Sie haben es schon geahnt, ja. Meldet sich wieder, sagt, doch, überhaupt kein Problem. Sie müssen nur noch die Rufnummermitnahme ausfüllen, welche Rufnummer Sie mitnehmen wollen. Ich habe gesagt, ich kann doch vom Anlagenanschluss keine Rufnummern mitnehmen. Ja doch, steht hier bei mir. Ich sage, ich habe heute Vormittag noch mit der Telekom gesprochen. Selbst die Telekom kann aus einem Anlagenanschluss keine Rufnummern portieren auf einen Mehrgeräteanschluss oder irgendwas. Sie können das auch nicht. Ich sagte, ja doch. Ich sagte, das ist aber doch falsch. Naja. Ich habe gesagt, komm, lass mal das offen, ich will ja keinen, es ist mir ja alles wurscht, ist mir alles egal, die können alle weg. Dann machen wir eben nur den Vertrag, dass ich endlich mal zu Potte komme. Dann sagte sie, so, das wäre dann der Tarif Doppelflat 6.000, beinhaltet dies und das und jenes für 24,98. Ich habe gesagt, jetzt werde ich verrückt. Ich habe vorher eine halbe Stunde mit einer Kollegin gesprochen, die hat mir erklärt, den Tarif gibt es nicht und der wäre viel teurer und da müsste ich dies und das und jenes und das kostet über 30 Euro. Sagte, nee, kenne ich gar nicht. Das verstehe ich auch gar nicht. Nein, nein, also diese 24,98 mit 1000 Minuten flat, mit Mobilfunk überhaupt vollkommen flat, mit Internet, mit Rufnummer, mit meiner Voice-over-IP-Mitnahme, mit 6 zusätzlichen Rufnummern und so weiter und so weiter. Ja, habe ich gesagt, gut, dann machen wir das. Dann habe ich den Vertrag mündlich mit Bandaufzeichnung abgeschlossen und habe anschließend die schriftliche Bestätigung bekommen. Und da steht nun drin, dass ich noch ausfüllen muss und die Genehmigung erteilen muss zur Rufnummermitnahme von der Telekom. Und ich müsste mindestens eine Rufnummer mitnehmen, sonst ginge das nicht. Das ist der Stand der Dinge. Das werde ich jetzt versuchen, werde ich jetzt machen. Ich gehe zu 90% davon aus, dass es wie die letzten Jahre anschließend von 1 und 1 wieder heißt, nee, tut mir leid, das können wir nicht. Ich wollte eigentlich nur mal sagen, Computer sind schön und gut, nur die Software, das ist die größte Scheiße, die die Menschheit je erfunden hat. Oder man übernimmt sich und macht Sachen, die man gar nicht machen kann, zu denen man gar nicht fähig ist. Ich habe in 2 Tagen mit 10 verschiedenen Personen bei 1 und 1 gesprochen. Jeder, absolut jeder hat mir etwas anderes erzählt. Und einmal ging die Mitnahme, einmal ging die Mitnahme nicht. Einmal war die Mitnahme notwendig, einmal war es überhaupt nicht möglich, das zu kündigen. Einmal war, Kinders, lieber Ralf Dommermuth, wir kennen uns ja, haben uns vor über 20 Jahren kennengelernt, sind die eigentlich blöde? Oder ist das System einfach nur unfähig? Die Menschen sind bemüht, bis auf einen. Das war ein solches, sage ich jetzt nicht, was ich davon halte. Erzähle ich gleich noch, was mit dem war. Nein, die sind bemüht, die versuchen mir wirklich zu helfen. Nur das System ist für den Arsch. Absolut. Ich habe den Eindruck gewonnen, es geht wirklich nur darum, möglichst schnell, möglichst viel den Kunden Neuverträge zu verkaufen, um die Laufzeit zu verlängern oder sonst was. Aber richtige Problemlösung, richtige Beratung ist in dem System nicht vorgesehen. Wirklich nicht vorgesehen. Ich bin gespannt. Ganz kurz noch, ich hatte vor dem 1 Stunden 50 Minuten Gespräch schon mal angerufen. Da hat sich jemand gemeldet und obwohl ich wurde an meiner Telefonnummer immer erkannt, teilweise bekam ich sogar so eine Labermaschine, die mir gesagt hat, hier rufst du wegen dem gleichen Scheiß an wie letztens oder so. So, und der sagte zu mir, nennen Sie mir bitte mal Ihre E-Mail-Adresse, mit der Sie sich angemeldet haben bei uns zur Legitimation. Ich sage, weiß ich doch nicht. Ich sage, mein Vertrag ist über 20 Jahre alt. Meinst du, ich weiß heute noch, welche E-Mail? Ja, nennen Sie mir doch Ihre E-Mail-Adresse. Ich sage, ich habe bestimmt 50 E-Mail-Adressen. Ja, glauben Sie vielleicht, wir denken uns die aus? Die müssen Sie schon wissen, Sie haben die doch angegeben. Ich sage, ja, vor 20 Jahren. Da sagt er, dann sagen Sie mir die letzten Ziffern Ihrer IBAN. Ich sage, ja, die weiß ich natürlich auch auswendig von meinen Konten. Ich habe 6 oder 7 Konten. Ich weiß die IBAN natürlich auswendig, ganz klar. Darauf habe ich jetzt gerade noch gewartet. Ich sage, ich weiß meine Schuhgröße, ich weiß meine Augenfarbe, ich weiß mein Geburtsdatum. Das ist mir alles klar. Danach bin ich, wenn überhaupt, gefragt worden. Aber meine Telefonnummer, die müsste doch auf dem Display sein. Die weiß doch euer Rechner auch. Ja, so wird es nicht mit sich reden lassen. Ich habe ihm dann erklärt, dass er Geld durch Kunden verdient und so, aber das wollte er nicht mehr. Dann habe ich gesagt, so, ich hätte die Schnauze voll, er soll mich zum Kollegen durchstellen, der sich nicht so bockig anstellt. Das konnte er nicht, da müsste ich neu anwählen. Falls mir ein 1&1er zuhört, ich weiß, das sind einige dabei, der Bericht eines wohlwollenden Außenstehenden. Aber man könnte ja mal überlegen, das System zu verbessern. Nur dann fehlt wahrscheinlich die Zeit, so viel Geld zu verdienen. Ja, das war es eigentlich. Am Ende bleibt mir nur noch die Hoffnung. Und ich hoffe, dass es Ihnen an den Hörgeräten, wie auch immer, Spaß gemacht hat. Ich bitte darum, noch mal in den Shop zu schauen. Ich bitte darum, noch mal zu gucken, ob eventuell mal wieder ein paar Groschen für eine Spende übrig sind, obwohl diesen Monat hat es 2 größere Spenden gegeben im dreistelligen Bereich. Natürlich nicht 900 Euro, sondern und für die bedanke ich mich ganz herzlich. Aber die kommen natürlich in der Fernsehsendung dran. Ostermontag ist der nächste Termin, wo wir das veröffentlichen können. Die anderen sind schon fertig. Und ja, dann einfach nochmal in den Shop schauen zu Ostern. Thomas Ritter hat ja da ein Pakete gemacht. Die sind wirklich schön, sehen auch schön aus. Und als Ostergeschenk für jemanden, der Fan dieser Sendung ist, bestimmt eine feine Sache. Ich mache Schluss für heute. Tue den Daumen nach oben, sage immer ein Bit übrig behalten und ein bisschen Verstand für die Software von diesen Unternehmen, die uns unser Geld aus der Tasche ziehen wollen. Und tschüss. Moment, halt. Einen habe ich noch. Donald Trump steht an dem ersten Teilstück der Mauer, die zu Mexiko errichtet worden ist. Er ist begeistert und bestaunt sie. Lehnt sich dagegen, Mauer fällt um. Warum? Der Klügere gibt nach.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.